Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das Wort sagt es schon aus. Mit Steuern kann man steuern, etwa das Verhalten von Steuerzahlern. Wir beschäftigen uns heute gleich zweimal damit. Im Interview mit Philipp Heuer vom Naturschutzbund Deutschland reden wir darüber, was die geplante Veränderung der Grundsteuer für den Umwelt- und Naturschutz bedeutet. Setzt sie die richtigen Anreize, den Flächenverbrauch in Grenzen zu halten? Im Gespräch mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Schmidt-Matern geht es um die steuerlichen Aspekte des Klimapakets der Bundesregierung. Wir alle sollen dazu angeregt werden, weniger zu fliegen und eher die Bahn zu benutzen, wenn wir unterwegs sind. Zunächst aber noch ein Blick auf die weiteren Themen heute. Wir berichten über nachhaltige Geldanlage, ein Projekt für gesunde Ernährung von Kindern in einem Slum in Kenia. Und im Verbrauchertipp geht es wieder ums Geld. Wir informieren über die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in Investmentfonds. Am Freitag will der Bundesrat über die Reform der Grundsteuer abstimmen, ganz kurz vor Torus Schluss, denn die derzeitige Regelung ist verfassungswidrig. Wenn es bis zum Anfang kommenden Jahres keine Neuregelung gibt, dann kann die Grundsteuer überhaupt nicht mehr erhoben werden. Der jetzt gefundene Entwurf soll viele Interessen unter einen Hut bringen. Und auch aus Umweltsicht ist es nicht egal, wie die Grundsteuer ausgestaltet ist. Am Telefon begrüße ich Philipp Heuer. Er beschäftigt sich beim Naturschutzbund mit der Grundsteuer. Guten Tag, Herr Heuer.
Ja, schönen guten Tag, Herr Ehring.
Herr Heuer, ist denn der jetzt gefundene Kompromiss ein Fortschritt, wenn es etwa darum geht, den Flächenverbrauch einzudämmen?
Also in unseren Augen ist das kein Fortschritt, weil er im Grunde genommen dieselben Probleme, die die bestehende Grundsteuer hat, fortführt.
Das heißt, welche Probleme sind das?
Genau. Das zentrale Problem, das wir bei der Grundsteuer sehen, ist, dass das Gebäude mit in die Besteuerung, in die Bemessungsgrundlage mit einbezogen wird. Das führt dazu, dass man, wenn man nicht baut auf einer Fläche, dass es von Vorteil ist. Das bedeutet insofern, dass wenn ich mit einem Boden spekuliere, es deutlich sinnvoller ist. Und wenn eine Gemeinde ein Grundstück ausweist, die Infrastruktur bereitstellt, habe ich keinen Anreiz, darauf zu bauen. Mhm. Das führt dazu, dass gerade attraktive Grundstücke in Innenstadtbereichen, dass das attraktiver ist, mit denen zu spekulieren, sie quasi liegen zu lassen und die Bodenwertsteigerung abzuwarten, also dass ich dann rentabler verkaufen kann. Und dadurch, dass diese Flächen nicht zur Verfügung stehen, wird insgesamt mehr Fläche im Außenbereich benötigt. Das heißt, die Innenverdichtung wird damit blockiert, also es findet keinen Anreiz statt, die Innenentwicklung zu fördern. Und dafür werden immer mehr Flächen benötigt, auch im Außenbereich. Und das sind natürlich die attraktiven Flächen, die eigentlich für Natur und für Landwirtschaft vorgesehen sind.
Was kann die Grundsteuer denn in diesem Bereich leisten?
Genau, also wenn man jetzt sich ein anderes Modell der Grundsteuer vorstellen würde, so wie die Bodenwertsteuer, die der Aufruf Grundsteuer zeitgemäß fordert, da würde man einfach nur nach der Lage betrachten und nicht das Gebäude betrachten. Dadurch fördert man quasi da, wo wirklich attraktive Lagen sind, wo Lagen sind, die wirklich im Innenstadtbereich liegen. Dort kommt dann ein finanzieller Anreiz, dass man diese Grundstücke wirklich dafür nutzt, dass die bebaut werden. Man unterstützt die Städte dabei, die Flächen zu bebauen, die die Städte bebaut haben möchten, und dadurch werden weniger Flächen da bebaut, wo es nicht sinnvoll ist.
Nach dem jetzigen Modell werden ja dann die möglichen Einnahmen auch berücksichtigt. Ist das nicht gerechter?
Die Einnahmen, also im Grunde genommen ergeben sich die Einnahmen oder der Wert von einem Grundstück ergibt sich aus der Lage, aus den Bodenrichtwerten. Diese Bodenrichtwerte würden bei uns im Zentrum stehen. Bei der Idee der Bundesregierung jetzt wäre es so, dass auch noch die Durchschnittsmieten mit eingerechnet werden, was eigentlich einen abschwächenden Effekt hätte. Dadurch würde quasi der Wert des Grundstücks weniger mit einberechnet werden, als es der Fall wäre normalerweise.
Länder können von der bundesweit gefundenen Regel ja abweichen. Ist dann in manchen Ländern doch eine flächenschonendere Grundsteuer möglich, und erwarten Sie das?
Das erhoffen wir uns auch, deswegen stehen wir dem auch positiv gegenüber. Abzuwarten ist natürlich, wie sich die Länder entscheiden. Also in Baden-Württemberg gibt es ja durchaus eine Bürgermeisterinitiative, die sich für die Bodenwertsteuer ausspricht. Wenn man jetzt aber den Blick auf beispielsweise Bayern richtet, die verfolgen das Modell einer Flächensteuer, was wir für noch schädlicher für die Umwelt sehen und im Übrigen auch als verfassungswidrig ansehen.
Warum?
Weil es durch diese Steuer zu einer erheblichen Ungleichbehandlung der einzelnen Grundstücke kommen würde.
Das würde heißen, alle Flächen werden über einen Kamm geschoren, oder wie soll ich das verstehen?
Genau, alle Flächen würden, egal ihrer Lage, je nachdem, es würde rein das Baugrundstück, ihre Wohnfläche würde nur noch zählen. Das heißt, ein großes Grundstück, was in einer schlechten Lage liegt, würde mehr Steuern bezahlen als ein kleines Grundstück oder ein ähnlich großes Grundstück in einer Top-Lage. Also eine Bevorteilung der gut Betuchten zu Ungunsten der schlechter Gestellten.
Kommunen sollen einen besonderen Hebesatz für Windkraftanlagen etwa im Wald festlegen dürfen. Wird das wie beabsichtigt die Windkraft fördern?
Das kann ich nicht abschließend bewerten. Das ist eine schwierige Frage. Ich gehe davon aus, dass es ist ein Ansatz. Man muss natürlich betrachten, dass Windkraftanlagen mehr Wert durch den Boden schöpfen als eine normale landwirtschaftliche Fläche. Also könnte man Kommunen durchaus anraten, hier eigene Hebesätze anzusetzen. Generell sehen wir allerdings, dass extra Hebesätze für einzelne Bereiche erhoben werden, eher kritisch. Was wir uns vorstellen könnten, wäre zum Beispiel, dass Windkraftanlagen auch unter die bebauten Flächen, derzeit fallen sie ja noch als landwirtschaftliche Flächen, wodurch ein deutlich geringerer Wert an Steuern eingenommen wird, weil da ja zwischen der Grundsteuer A und Grundsteuer B unterschieden wird. Wenn man jetzt aber rein mit der Bodenwertidee auch die Windkraftanlagen bewerten würde, wäre das eine Alternative, die wir uns auch vorstellen könnten.
Philipp Heuer, er beschäftigt sich beim NABU mit der Grundsteuer, war das. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn man auf die absoluten Zahlen schaut, dann ist es schon eine Menge. Das Forum Nachhaltige Geldanlage hat herausgefunden, dass in Deutschland rund 171 Milliarden Euro nach den Kriterien von Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder sozialer Verantwortung angelegt worden sind. Doch gemessen am gesamten Anlagevolumen in Deutschland ist das immer noch ein kleiner Bruchteil im einstelligen Prozentbereich. Genauer Angaben sind schwierig, weil die Definition nachhaltiger Geldanlagen recht unterschiedlich ist. Doch das Wachstum in diesem Bereich ist enorm. In Frankfurt hat ein Sustainable Finance Gipfel heute Bilanz gezogen. Es ging unter anderem um den Beirat, der die Bundesregierung in diesen Fragen berät. Für uns war Michael Erhardt dabei.
Der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung existiert seit Juni dieses Jahres und soll beraten und zeigen, wie Deutschland führend werden kann im Bereich nachhaltiger Finanzwirtschaft.
Beispielsweise geht es darum, bestehende Regulierung, die heute schon im Markt bekannt ist, so zu schärfen, so zu profilieren, dass der Mehrwert für alle beteiligten Akteure, Unternehmen, Investoren, Banken sich vergrößert hinsichtlich der Transparenz beispielsweise von Klimarisiken.
Sagt Christina Jeromin, eine der beiden Vorsitzenden des Beirates. Konkret geht es bei der Arbeit des Beirates um Felder wie nachhaltige Finanzstrategien, Finanzmarktstabilität und Risikomanagement. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Und es soll auch dazu dienen, den Dialog zwischen den einzelnen Bereichen und Interessengruppen zu intensivieren. Ziel ist es, eine Sustainable Finance Strategie für Deutschland zu entwickeln, um den Finanz- und Wirtschaftsstandort langfristig zu stärken. Ein Schritt in die richtige Richtung sei das, findet Georg Schürmann, Chef der Triodos Bank, bei der nachhaltiges und ethisches Investieren Geschäftsprinzip ist.
Ja, ich freue mich, dass die Bundesregierung diesen Beirat berufen hat, weil es ein ganz klares Signal ist an den Finanzplatz und auch ein klares Statement der Bundesregierung, dass Sustainable Finance eine wichtige Rolle hat, insgesamt in der Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit.
Diese Transformation wird viel Geld kosten, deswegen ist viel Geld von Investoren und Anlegern auch wichtig, um die Weichen in eine CO2-neutrale Zukunft stellen zu können. Andererseits sind nachhaltige Investitionen aber auch eine Chance für Investoren, ihre Gelder in zukunftsträchtigen Feldern angelegt zu wissen und damit vor bösen Überraschungen gefeit zu sein. Fehleinschätzungen nämlich können wirtschaftlich teuer sein. Daran hat Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erinnert.
Ich kann mich erinnern, als wir mit der Energiewende begannen vor 20 Jahren, da gab es einen Vorstandsvorsitzenden von RWE, der hat gesagt, eher werden Ananas am Südpol wachsen, als dass die erneuerbaren Energien einen relevanten Bestandteil der Stromversorgung in Deutschland übernehmen. Damals waren wir bei 5% Erneuerbare, inzwischen sind wir bei 40. Und RWE hat seine Kohlekraftwerke erst in so eine Art interne Bad Bank überschrieben und ist jetzt dabei, im nächsten Jahr Europas größter Ökostromerzeuger zu werden.
Allerdings scheint es durchaus Unterschiede zu geben in der Auffassung, was geeignete Maßnahmen sind, die Finanzflüsse in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Jüngstes Beispiel: Gestern hat die Europäische Investitionsbank eigentlich die Weichen stellen wollen, Ende 2021 fast komplett aus der Förderung fossiler Energien auszusteigen. Die Entscheidung allerdings wurde vertagt, unter anderem weil die Bundesrepublik als einer der größten Anteilseigner der Bank die Förderung bestimmter Gasprojekte auch über das Jahr 2020 hinaus ermöglichen will. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies.
Wir sind auch mit den beteiligten Ministerien, Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, einig, dass wir bei der Frage der Finanzierung von Gasprojekten eine Einigung finden müssen. Und die Diskussion gestern hat gezeigt, dass wir da einer Einigung recht nahe sind.
Ein Widerspruch der Regierung, die einerseits Sustainable Finance predigt, in diesem konkreten Fall aber die Weichenstellungen genau in dieser Richtung zumindest verschoben hat, meint dagegen Regine Richter. Sie ist Energieexpertin bei der Umweltschutzorganisation Urgewalt.
Das ist eben das Problem, dass eine Bundesregierung, also ein Wirtschaftsministerium eben vor allem sagt, aber nein, Gas brauchen wir unbedingt und da brauchen wir auch das Geld der EIB für. Und die scheinen sich da eben durchgesetzt zu haben in der Linie. Aber klar, es ist ein totaler Widerspruch, dass sie sich da an den Stellen, wo man einfach sehr klare Weichen hätte stellen können für eine nachhaltige Finanzierung, eben indem bestimmte Dinge nicht mehr finanziert werden, und dass die da querschießen, ist eine Enttäuschung.
Regine Richter war das von der Organisation Urgewalt zum Schluss des Beitrags von Mischa Erhard. Auch wenn wir in Europa uns das gar nicht mehr vorstellen können, weltweit leiden um die 800 Millionen Menschen unter Hunger oder unzureichender Ernährung. Neben extremer Unterernährung gibt es Menschen, die sich sehr einseitig ernähren, also etwa nur ganz billige Grundnahrungsmittel konsumieren. Bei Kindern gehört eine verzögerte körperliche und geistige Entwicklung zu den Folgen. In Kenia zum Beispiel ist es nach wie vor nicht einfach, Kinder zum Schulbesuch zu bewegen. Sie müssen oft zum Familieneinkommen beitragen. Ein regelmäßiges und gesundes Essen ist ein wichtiger Anreiz. In einem Projekt in einem Slum der Hauptstadt Nairobi wird nebenbei auch der Anbau von Gemüsepflanzen gelehrt. Aus Anlass des Welternährungstages eine Reportage von Antje Diekans.
Auf der Farm an der Shangilia-Schule in Nairobi ist Pflanztag. Heute soll Kohl in die Erde gebracht werden. Dazu muss der Boden vorbereitet sein, erklärt der 14-jährige Ken.
You first prepare the land, prepare the place where you want to plant, and then you dig the hole where you put the kale inside.
Er will ein Loch machen, in das die Kohlpflanzen dann kommen. Rundherum auf den Beeten wächst schon viel Gemüse: Spinat, Kohlrabi und eine Art Grünkohl. Alles wurde biologisch angebaut, erzählt Kens Mitschülerin Rose.
We planted it organically using manures from droppings of the animals like the chicken.
Als Dünger haben sie nur Hühnermist verwendet. Das ist in Kenia eine große Ausnahme. Der Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden nimmt hier jedes Jahr zu. Shangilia wagt ein neues Experiment. Es ist ein Verein, der von Deutschland finanziert wird. Zunächst ging es vor allem darum, Straßenkindern eine Zukunft zu geben. Inzwischen wurde eine eigene Schule eingerichtet, an der sie zusammen mit Kindern aus dem benachbarten Armenviertel unterrichtet werden. Und dort gibt es auch Mahlzeiten, sagt Anja Faber, die Vorsitzende von Shangilia.
Es ist absolut wichtig, den Kindern aus dem Slum eine Ernährung zu geben. Am Anfang haben wir das nicht gemacht, aus finanziellen Gründen. Und dann sind sie einfach nicht mehr zur Schule gekommen.
Neben der Schule gab es noch viel Land. Da lag die Idee nahe, es für Gemüseanbau zu nutzen.
Wir haben im Prinzip zwei Ziele mit dem Biogarten. Einerseits die Verbesserung der Ernährungssituation der Kinder. Andererseits, dass wir halt auch das Gemüse später hier in Nairobi verkaufen werden.
So kann sogar noch etwas Geld eingenommen werden. In den Gemüsegarten musste am Anfang investiert werden für Samen, Pflanzen und so weiter. Doch mit den Ausgaben soll es bald vorbei sein.
Es ist halt im Prinzip ein Kreislauf, ja, dass man auch immer wieder die Samen verwendet. Und es werden viele verschiedene Bäume angepflanzt, wie zum Beispiel Bananenbäume, verschiedene Obstbäume, damit die Felder auch schattig sind und der Wasserverbrauch dann niedrig ist.
Die Kinder der Shangilia-Schule machen beim Anbau mit. So sollen sie gleichzeitig etwas über gesunde Ernährung lernen. Das Essen in den Slums ist meist einseitig. Viel Ugali, das ist ein Brei aus Maismehl und dazu süßen Tee. An der Schule gibt es 2 Mahlzeiten am Tag für die Kinder. Die sind gesund und lecker, meint Rose.
They are healthy and sweet.
Mit einigen Gemüsesorten tun sich die meisten allerdings noch schwer. Kohlrabi zum Beispiel hat es auf der Beliebtheitsliste nur auf einen der unteren Plätze geschafft. Wenn sich das nicht ändert, steht er bald nur noch auf wenigen Beeten, sagt Anja Faber.
Wenn Sie keine Kohlrabi möchten, dann müssen Sie auch keine Kohlrabi anpflanzen. Ja? Wir wollen aber das Bewusstsein der Kinder stärken, ja, dass man auch Kräuter benutzen kann, dass man dann halt auch Blumen drum setzen kann, um Insekten anzulocken und vor allen Dingen, dass sie ein Gefühl für die Natur bekommen.
Demnächst sollen auf den Feldern auch noch Hühner herumlaufen. Die werden bisher im Stall gehalten. Doch die nächste Generation wird zum Freilaufhuhn. Dann kommt zum Bio-Gemüse bald noch gesundes Bio-Fleisch. Nicht zu vergessen die Eier.
Antje Diekans berichtete aus Nairobi. In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung ihr Klimapaket beschlossen, doch fertig ist es damit bei weitem nicht. Letzte Woche waren das Klimaschutzgesetz selbst und ein Klimaschutzprogramm im Kabinett. Jetzt muss noch eine ganze Reihe von Gesetzen geändert werden. Es geht also ans Kleingedruckte. Der Finanzminister hat seine Aufgaben hier schon erledigt. Eine ganze Reihe von Steuersätzen wird geändert, um klimafreundliches Verhalten anzuregen. Heute hat das Bundeskabinett darüber beraten. Barbara Schmidt-Matern in unserem Hauptstadtstudio. Was steht drin im Entwurf?
Naja, Wesentliches ist ja schon am gestrigen Tag bekannt geworden, Georg Ehring. Heute also der formale Akt, dass die neuen Beschlüsse, die vor allem ja aus dem Bundesfinanzministerium vom SPD-Politiker Olaf Scholz stammen, dass die jetzt eben verabschiedet sind. Allen voran muss man sagen, dass es Nachbesserungen gibt bei der Pendlerpauschale. Da stand die Koalition ja von Anfang an in der Kritik, dass Geringverdiener von einer Erhöhung der Pendlerpauschale in Zusammenhang mit dem Klimapaket eben nicht profitieren würden. Da haben die Koalitionäre jetzt nachgearbeitet und die SPD möchte das für sich auf ihrem Ticket verbucht haben, dass jetzt außerdem im Rahmen der steuerlichen Klimagesetze eine sogenannte Mobilitätsprämie kommen soll. Das heißt nichts anderes, als dass eben künftig auch Geringverdiener davon profitieren könnten, wenn sie durch die Einführung eines CO2-Preises erst einmal Mehrausgaben haben, dass sie aber im Rahmen dieser Mobilitätsprämie dann trotzdem entlastet werden können, so wie es Bezieher höherer Einkommen durch die Erhöhung der Pendlerpauschale, wie die es eh schon haben werden. Dann, wir kennen die Details teilweise schon, ist beschlossen worden im Kabinett eine Erhöhung der Flugticketabgabe von 7,50 Euro auf 13,03 Euro bei Inlandsflügen oder bei kürzeren Flügen. Entsprechend höher fällt sie bei langen Flügen aus. Die Mehrwertsteuer für den Bahnverkehr, für Fernreisen wird im Gegenzug sinken. Bei der Gebäudesanierung wird der Staat jenen, die ihre Gebäude klimafreundlich sanieren wollen, stärker finanziell unter die Arme greifen. Und last but not least, bei der CO2-Bepreisung sind heute erste Pflöcke eingerammt worden, dass man sich also auf die Einführung eines Preissystems ab 2021 mit dem Einstiegspreis von 10 Euro geeinigt hat.
Wie sind denn so die Reaktionen auf das, was da beschlossen wurde?
Naja, die bleiben ausgesprochen unterschiedlich, muss man sagen. Die Koalition selbst, allen voran Bundesumweltministerin Schulze, lobt dieses Paket. Es sei erstmals eben jetzt ein deutsches Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Das hat die Koalition ja schon, das Kabinett ja schon in der vergangenen Woche beschlossen. Es gibt aber auch nach wie vor einen langen Reigen von Kritikern, nicht nur in den Oppositionsparteien, allen voran den Grünen, deren Herzensthema ja nun einmal der Klimaschutz ist, sondern auch die Luftverkehrsbranche kritisiert zum Beispiel die gestrigen Beschlüsse aus dem Finanzamt. Da heißt es, die Erhöhung der Luftverkehrssteuer im erneuten nationalen Alleingang, das würde eben den Wettbewerb verzerren. Da würde Deutschland einen Wettbewerbsnachteil erleiden. Und man muss sicherlich auch noch sagen, wenn wir jetzt auf die Opposition zu sprechen kommen, die betont in diesen Tagen vor allem die Grünen, dass zwar nicht alle, aber einige der Klimagesetze, die jetzt auf den Weg gebracht werden, eben zustimmen. zustimmungspflichtig sein werden im Bundesrat. Das betrifft unter anderem die Maßnahmen zur Mobilität, die ich eben beschrieben habe aus dem Finanzministerium. Da könnte es sogar sein, dass am Ende der Vermittlungsausschuss angerufen werden muss, damit Regierung und Opposition bzw. dann Bund und Länder sich im Bundesrat eins werden, wie man diese Klimagesetze ausgestalten will.
Barbara Schmidt-Matern war das aus Berlin. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wir kommen noch einmal auf das Thema Geld zurück, allerdings in anderen Dimensionen. Auch kleine Beiträge summieren sich etwa, wenn man länger spart. Vermögenswirksame Leistungen sind eine Möglichkeit, Geld über den Arbeitgeber zurückzulegen. Bis zu 40 Euro im Monat kann der Arbeitgeber auf diese Weise in die Vermögensbildung seiner Mitarbeiter stecken, je nach Tarifvertrag in unterschiedlicher Höhe. Doch es bleibt die Frage nach der richtigen Anlage. Eine Alternative ist die Anlage in Investmentfonds. Das kann lukrativ sein, doch es gibt einiges, worauf Sie achten sollen. Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Für das Fondssparen mit vermögenswirksamen Leistungen wird ein Geldinstitut gebraucht, das die Fondsanteile kauft und in einem Depot verwaltet. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen fragte 12 Banken und Wertpapierdienstleister, ob sie ein solches Modell anbieten. Georg Trüber zum Ergebnis.
Wo es dann ganz gut klappt, ist zum Beispiel als Großbank die Commerzbank bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Also bei denen, und da gibt es noch so Finanzdienstleister, die eBays heißen, also die machen das Geschäft für unabhängige Finanzvermittler. Da kann man dann auch solche Fonds bekommen.
Regionale Sparkassen und andere Geldinstitute vor Ort bieten das VL-Fondssparen also meistens an, während eine Reihe von Groß- und Direktbanken nicht mitmacht. Das Guthaben auf dem Sparkonto schrumpft wegen der Niedrigzinsen und der Inflation. Wer dagegen zum Beispiel in den Weltaktienfonds MSCI World investierte, so das Portal Finanztipp, konnte in den vergangenen 10 Jahren eine Rendite von über 8% erzielen. Neben dem Kauf von Fondsanteilen entstehen allerdings weitere Kosten.
Das ist einerseits die Depotverwaltung, man muss die Aktien da eben reinlegen. Und da gab es eben einen Anbieter, das war die Commerzbank, die macht das kostenlos. Die anderen lagen so zwischen 9 und 12 Euro 50 im Jahr. Und über 7 Jahre ist das eben dann ein Posten, der sich ja dann doch schon läppern kann.
Hinzu kommt meistens ein Ausgabeaufschlag. Das ist eine Gebühr, die beim Kauf von Fondsanteilen einmalig fällig wird, gewöhnlich 5% der Kaufsumme.
Bisweilen, da haben wir eben geschaut, gibt es da eben auch Rabatt unter den Anbietern. Aber bei unseren, da war das also nur bedingt der Fall. Die meisten haben gesagt, ja, wir haben da keinen Einfluss drauf. Es gab immerhin bei der Commerzbank, die ja das kostenlose Depot anbot, die hatte einige ausgewählte VL-Fonds, bei denen man die Hälfte des Ausgabeaufschlags sozusagen sparen konnte. Und bei einem Finvesto hieß der, da gab es sogar 75% Rabatt.
Georg Trüber von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rechnet vor, mit welcher Summe der Ausgabeaufschlag am Ende der 6 Sparjahre zu Buche schlägt, wenn pro Monat 30 Euro angelegt werden.
Bei einem regulären Aufschlag von 5% sind das dann 108 Euro, die insgesamt dann im Lauf der Anlagezeit anfallen. Also man sollte auf jeden Fall gut vergleichen.
Eine andere Möglichkeit, Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren zu sparen, ist, nur die erwähnten börsengehandelten Indexfonds zu kaufen, ETFs. Sie bilden lediglich einen Aktienindex nach und werden nicht aktiv gemanagt. Es gibt keine Ausgabeaufschläge und die Verwaltungsgebühr liegt bei etwa 0,5%.
Mit dem Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk ist gleich Dirk Müller dran. In den Informationen am Mittag geht es unter anderem um die Lage in Syrien.